Donald Trump scheint schon das nächste außenpolitische Ziel im Blick zu haben, nämlich Kuba noch mehr unter Druck zu setzen. Nach 10 Wochen Blockade, die jede Öllieferung unterbunden hat auf die Insel, manche sagen, sowas würde sogar die Schweiz in Bedrängnis bringen. Wer liefert, den bestraft Donald Trump. Und er macht, ich habe das gerade schon mal kurz zitiert, Ansagen, die beschäftigen sehr viele Menschen, die sich um die Weltsicherheit Gedanken machen. Er sagt, ich hole mir eines Tages Kuba.
Taking Cuba in some form, yeah. Taking Cuba. I mean, whether I free it,
befreien,
take it,
besetzen.
Take, I can do anything I want
with it. Ich kann machen, was ich will.
A very weakened nation.
Denn das ist ein sehr geschwächtes Land. Ich habe mit Hans-Jürgen Burchardt gesprochen. Er lehrt und forscht zu internationalen Beziehungen als Professor der Uni Kassel mit engen Kontakten nach Kuba. Auch familiär, weil seine Frau daher stammt. Ich habe ihn angerufen und gefragt, welche Eindrücke hat er mitgebracht nach seinem Besuch, als er letzte Woche zurückgekommen ist von der Insel. Ob sich jemand konkret vorstellen kann in Kuba, was jetzt auf die Menschen zukommt?
Überhaupt nicht. Was man bemerken konnte, ist, dass es aufgrund dieses 3-monatigen Energieembargos in Kuba eine deutliche Verschlechterung der Lebensverhältnisse gegeben hat. Dazu muss man sagen, ich kenne die Insel, ich arbeite auf der Insel seit vielen Jahren, vor allen Dingen im Kontext eines internationalen Studierenden- und Dozentenaustausches, und muss feststellen, dass die in den letzten Monaten sich eine deutliche Verschlechterung dargestellt hat. Sie müssen sich klar machen, dass wenn sie keine Energie mehr haben, dann haben sie auch kein Wasser mehr, weil das ja in der Regel in die Wohnung hochgepumpt wird. Sie haben keine Mobilität mehr, aber sie haben auch keine Möglichkeit mehr, Lebensmittel zu verteilen. Also die Lage wird zunehmend verzweifelter. Und die Übernahmegelüste, die Herr Trump jetzt geäußert haben, machen das Ganze natürlich noch schwieriger, weil die Kubaner sicherlich eine Verbesserung ihrer Lebensstandard wollen, aber die Erfahrungen mit den Vereinigten Staaten waren immer die gewesen, dass das zu einer deutlichen Einschränkung der eigenen Unabhängigkeit und Souveränität führt, und das wollen sie mit Sicherheit auch nicht.
Dass Präsident Trump etwas an seiner Embargo-Politik zu ändern bereit ist, unter dem Eindruck, wie eng es auf der Straße von Hormuz geworden ist, hat aber für Kuba keine neue Perspektive eröffnet.
Nein, es gab ja im Grunde eigentlich, entschuldigen Sie, wenn ich den Begriff so verwende, einen Erpressungsversuch, in dem man gesagt hat, jeder und jeder, der nach Kuba Öl liefert, der wird mit hohen Zöllen belegt. Das ist ja eine Politik, die wir schon etwas länger kennen. Das hat sich bisher nicht verändert. Es gibt die Möglichkeit, humanitäre Hilfe zu leisten. Da bin ich auch sehr überrascht, dass die Bundesrepublik und Europa, die das ja in anderen Ländern, wo humanitäre Katastrophen anstehen oder stattgefunden haben, da wesentlich aktiver reagiert, da sich bisher noch nicht zu verhalten hat. Und nichtsdestoweniger ist es nicht abzusehen. Es soll ja Verhandlungen geben mit der Regierung und mit der Trump-Administration. Aber da wird sehr wenig drüber verlautet. Es ist auch keine Ergebnisse bekannt.
Viele, die uns hier zuhören, kennen das Land vielleicht als Reiseziel. Viele verbinden damit allerdings auch die Grenze zum Failed State. Also haben im Grunde nordkoreanische Klischees vor Augen. Wie ist der Lebensstandard in diesem Moment?
Der Lebensstandard in diesem Moment ist katastrophal, weil es keine Energie gibt mit den schon wie gerade dargestellten Situationen. Das heißt, es gibt aus dem Grunde dann eben auch zunehmend Schwierigkeiten im Bereich von Wasser, zunehmend Schwierigkeiten im Bereich von Lebensmitteln. Er war schon vorher relativ angespannt und zweifelsohne hat das auch mit den Problemen der eigenen Regierung zu tun. Aber ich würde den Begriff des Failed State, also des fehlenden oder zusammenbrechenden Staates, wie das Herr Trump selbst ins Spiel gebracht hat, noch nicht reden, weil die Durchsetzungskapazität, also die Möglichkeit, viele Dinge zu organisieren, ist immer noch enorm. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie 3 Monate in der Bundesrepublik keine Energie bekommen würden oder zunehmende Stromausfälle hätten, was das für uns für eine enorme Herausforderung wäre. Und ich muss sagen, in dem Sinne gelingt es eigentlich noch relativ gut zu versuchen, das immer weniger werdende möglichst optimal zu organisieren.
Hans-Jürgen Burchardt hat auch Verwandtschaft auf Kuba, verheiratet mit einer Frau, die daher stammt. Haben Sie inzwischen telefonieren können und nachfragen, welche Gefühle die Menschen nun entwickeln unter den Signalen, die aus Washington kommen?
Genau, ich habe Familie und habe die ja dann vor wenigen Wochen auch besucht. Die Kubanerinnen und Kubaner sind zunehmend verzweifelt, wie gesagt, weil die Lebensbedingungen schlechter werden. Man muss wissen, dass die Kubaner eigentlich keinen tiefen Anti-Imperialismus aus der sozialistischen Perspektive heraus oder Anti-Amerikanismus pflegen. Sie wissen sehr wohl, dass das eine Regierung ist und das andere die Bevölkerung ist. Also sie haben sozusagen immer noch die die offene Hand des Dialoges gegenüber den Vereinigten Staaten ausgestreckt und merken auf der anderen Seite aber eben auch, dass das, was jetzt gerade passiert, vor allen Dingen von den USA kommt und sind völlig fassungslos, dass es offensichtlich eine Politik geben kann, wo ein Land ausgehungert wird und nicht mehr die Stärke des Rechts, sondern das Recht der Stärkeren bedeutsam wird. Und das macht die Sache nochmal zunehmend schwierig. Das macht doch die Sache schwieriger, um sozusagen Alternativen zu entwickeln und sozusagen Kuba auch weiter nach vorne zu denken, weil man mit dem Rücken zur Wand steht, was vermutlich politisch das momentane System sogar noch stabilisieren könnte.
Rechnet jemand mit einer Militäroffensive?
Nicht wirklich, weil ich glaube, das ist auch nicht die Perspektive von Herrn Trump. Ich habe ja den Eindruck, ich bin jetzt kein Experte im Nahen Osten und auch mit dem Iran, dass er sich dort ja schon ein bisschen verzettelt hat und dass das eben, wenn er sagt, als nächstes Kuba noch ein etwas langwieriger Prozess sein könnte. Aber ich glaube, letztendlich ist Kuba doch nochmal ganz anders aufgestellt wie zum Beispiel Venezuela. Dort kann man keine militärische Operation in wenigen Tagen durchführen. Das hat auch keinen Sinn, 2 oder 3 Leute aus der Regierung zu entfernen, um dann sozusagen eine Veränderung zu erreichen. Das System ist seit 60, 70 Jahren tief im Sattel und vor allen Dingen auch nicht nur über Repression, sondern es gab ja viele Gründe, die die Kubanerinnen auch unterstützt haben. Das kostenlose Gesundheitssystem, das kostenlose Bildungssystem, das finden Sie in Lateinamerika fast nirgends. Und diese Dinge brechen jetzt langsam weg und werden immer weniger. Aber nichtsdestoweniger glaube ich, dass die Mehrheit der Bevölkerung momentan vor allen Dingen eine Veränderung im eigenen Land von den eigenen Menschen möchte. Und da habe ich das Gefühl, das ist nicht die Perspektive von Herrn Trump.
Welche Veränderung wünschen sich die Menschen, die sie selbst bewirken könnten?
Ich gehe davon aus, dass die meisten eine deutliche Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse haben möchten. Das muss natürlich bedeuten, dass es eine größere Freiheit einmal im Feld der Wirtschaft gibt, also dass die privaten Initiativen besser unterstützt werden. Ich nenne Ihnen ein einfaches Beispiel: Kuba importiert als eines der fruchtbarsten Länder der Region momentan 80% seiner Lebensmittel. Dafür muss man teure Devisen aufwenden. Auf der anderen Seite sind die 10% Privatbauern diejenigen, die fast 40% der im Land produzierten Lebensmittel erzeugen. Das heißt, über Privatinitiativen in bestimmten Bereichen, die politisch und ökonomisch gut eingebunden sind, kann man mit Sicherheit einiges erreichen. Und dann ist es natürlich auch notwendig, dass man eine Debatte über gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Initiativen startet. Und das braucht Räume, die geöffnet werden. Die aktuelle US-Politik öffnet diese Räume aber nicht.
Die eigene Regierungspolitik denn auf der Insel?
Zurzeit nicht. Es gab immer wieder Phasen von Öffnung und von Schließung. Aber wie ich gerade schon sagte, wenn Sie mit dem Rücken zur Wand stehen, ist das eigentlich keine Phase, wo man versucht, Debatten zu initiieren und anzuregen. Ich hoffe, dass, wenn das Ganze jetzt halbwegs glimpflich ausgeht und man vielleicht jetzt über Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten erstmal zu einer Lösung kommt, die die humanitäre Katastrophe abwendet oder abschwächt, dass man dann in der Lage ist, vielleicht auch über andere Dinge zu reden.
Sehen Sie irgendwen, der in diesem Moment vermitteln mag und kann?
Innerhalb Kubas ist es relativ schwierig.
Und weil zwischen den USA und Kuba?
Wüsste ich ehrlich gesagt nicht.
Das heißt, im Moment steht Kuba alleine da mit dem großen Nachbarn jenseits des Meeres?
Ein Land, was immer sich sehr kooperativ und solidarisch zu Kuba verhalten hat, war Mexiko gewesen. Aus Mexiko kam jetzt ja auch eine humanitäre Hilfe in den letzten Jahren. Und wenn die USA und auch Kuba Interesse hätten zu verhandeln und das international einzubinden, dann wäre mit Sicherheit Mexiko das Land, was am ehesten dort mit den guten Kontakten zu beiden Partnern dort aktiv werden könnte.
Ich danke Ihnen fürs Gespräch mit WDR 5.
Das war mir eine Freude.
WDR 5